Ihr Lieben, ich möchte aus dem Lukas-Evangelium einige Verse lesen, so aus dem 5. Kapitel, die Verse 17 bis 26. Das ist die Geschichte von der Heilung eines Gelähmten, die gibt es auch im Markus- und im Matthäus-Evangelium als Parallele. Es heißt hier Lukas 15, Vers 17. Und es geschah an einem der Tage, dass er, gemeint ist Jesus, lehrte. Und es saßen da Pharisäer und Gesetzeslehrer, die aus jedem Dorf von Galiläa und Judäa und aus Jerusalem gekommen waren. Und des Herrn Kraft war da, damit er heile. Und siehe, Männer bringen auf einem Bett einen Menschen, der gelähmt war, und sie suchten ihn hineinzubringen und vor ihn zu legen, und da sie nicht fanden, auf welchem Weg sie ihn hineinbringen sollten, wegen der Volksmenge, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn durch die Ziegel hinab mit dem Bett in die Mitte vor Jesus. Und als er ihren Glauben sah, sprach er: Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und die Schriftgelehrten und die Pharisäer fingen an zu überlegen und sagten: Wer ist dieser, der solche Lästerungen redet? Wer kann Sünden vergeben außer Gott allein? Als aber Jesus ihre Überlegungen erkannte, antwortete er und sprach zu ihnen: Was überlegt ihr in euren Herzen? Was ist leichter zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen: Steh auf und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf der Erde Sünden zu vergeben, sprach er zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Und sogleich stand er vor ihnen auf, nahm auf, worauf er gelegen hatte, und ging hin in sein Haus und verherrlichte Gott. Und Staunen ergriff alle, und sie verherrlichten Gott und wurden mit Furcht erfüllt und sprachen: Wir haben heute außerordentliche Dinge gesehen. Ihr Lieben, das ist die Geschichte einer Heilung, die wir alle kennen. Das ist eine der berühmtesten Heilungsgeschichten. Daran erinnert man sich mit diesem Gelähmten, der da durch das Dach hinuntergelassen wird zu Jesus. Der Wochenspruch heute war: Heile du mich, so bin ich ganz heil. Das steht im Zusammenhang. Ihr Lieben, es ist wichtig, dass wir auch jetzt diese Stelle hier, die uns hier berichtet, wir ein bisschen beleuchten dürfen, was hier die eigentlichen Botschaften sind. Nun, wir sehen zunächst hier einmal Jesus, wie er in einem Haus sich befindet und wie er eine seiner Haupttätigkeiten ausführt, das ist Lehren. Er lehrte sie. Das ist etwas, was zu den Haupttätigkeiten Jesu gehörte. Es waren immer wieder Leute um ihn und hörten ihm zu. Lehren heißt in diesem Zusammenhang, dass er das Wort Gottes, also in diesem Fall die Schriften des Alten Testamentes, auslegte, so wie die Schriftgelehrten und die Pharisäer es taten. Er lehrte über das Wort Gottes. Er machte den Menschen in dem Wort Gottes Gott selber, den Vater, lebendig und groß und half den Menschen zu verstehen, wer ist Gott, was will er und so weiter. Nun, scheinbar war seine Lehre so außerordentlich, so von großem Faszination, dass immer Menschen um ihn waren. Wo immer er war und lehrte, ob in einer Synagoge, in einem Haus oder auf der Straße, es waren immer Menschenmassen. Und es war so interessant, es ist ja das Anfang des Lukas-Evangeliums, also im ersten Teil. Das heißt, diese Geschichte fand ja im Norden Israels, in Kapernaum, am See Genezareth statt, dort, wo er sich zuerst aufgehalten hat. Und scheinbar ist diese Lehre schon so weit in das Land hineingedrungen, dass sie Leute angezogen hat. Das heißt, dass nicht nur das Haus gepackt voll war mit Leuten, sondern es kamen auch Pharisäer und Schriftgelehrte. Und zwar von überall her, von überall her. Gesetzeslehrer, die aus jedem Dorf von Galiläa und Judäa und aus Jerusalem gekommen waren. Schriftgelehrte, Pharisäer kamen bis von Jerusalem. Man kann sich die Faszination, die hier von Jesus ausging, gar nicht vorstellen. Nun, die Gesetzeslehrer und Pharisäer, die wollten nicht natürlich nur ganz positiv Jesus zuhören, sondern sie wollten ihn auch kritisch zuhören. Sie wollten ihm auch ein Stück weit prüfen, ob diese Lehre, die er da gibt, was man davon halten soll. Denn je nachdem würde man dann vor Jesus eher warnen oder ihn lassen. Außerdem war ja bekannt, dass Jesus nicht ein sogenannter Lehrer war, der eine Schule besucht hatte. Er ist ja in keiner Rabbinerschule gewesen oder sonstigen Ausbildung. Das heißt, er war von vornherein, man musste mal schauen, was ist mit diesem Mann sozusagen wirklich los. Nun, eine kurze Bemerkung, die hier eingefügt ist, die es sonst nirgendwo in diesem präzisen Sinne im Neuen Testament zu finden ist, ist hier, das steht in Vers 17 noch am Ende, und des Herrn Kraft war da, damit er heilte, um zu heilen, damit er heilen konnte. Und die Kraft des Herrn war da, damit er heilen konnte. Auffällig. Sonst steht das nicht so, wenn er Menschen geheilt hat, da war nicht zuerst, ja, die Kraft des Herrn kam und dann heilte er. Aber hier steht es einmal. Auffällig. Es ist grundsätzlich eine ganz wichtige Sache, weil damit eben in einem ganz kurzen Satz wie nebenbei gesagt wird, wie Jesus heilte. Ihr Lieben, Jesus als Mensch war vollkommen angewiesen auf die Führung und auf die Kraft des Heiligen Geistes, dass er in der Kraft des Geistes und zu dem Zeitpunkt, den der Geist Gottes festlegte, heilte. Er war ganz abhängig. Und das sagt er auch immer wieder, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe, sagt er. Also Jesus ist nicht einfach herumgegangen, hat getan, was er wollte, sozusagen in dem Sinne, sondern er hat immer geschaut, was tut der Vater. Wozu ist Salbung jetzt freigesetzt? In die er dann natürlich vollmächtig wirkte. Das ist hochinteressant. Das heißt, Jesus war völlig abhängig in dem, was er tat. Und immer wenn es heißt, dass er Kranken heilt, und es brachten die Menschen Mengen von Kranken zu ihm und er heilte sie alle, dann ist das eben auch so zu verstehen, dass dann, wenn das steht, dass das geschehen ist, die Salbung zur Heilung da war. Es könnte auch sein, dass damit gemeint ist, dass diese Kraft vielleicht nicht immer da war. Und dass vielleicht Jesus sogar auch manchmal nicht heilte. Wir lesen darüber nicht, weil das ist nicht wichtig, dass Jesus nicht heilte. Aber wir wissen auf jeden Fall, dass jeder, der zu ihm kam und um Heilung bat, der wurde geheilt. Also da war eine Voraussetzung, vielleicht ist es auch ein Hinweis, dass eine Atmosphäre auch des Glaubens irgendwo und der Erwartung wichtig ist, dass diese Heilungssalbung fiel. Wir dürfen nur keine Lehre daraus machen, ja? Dann und dann und dann. Ich sag nur, Heilung ist völlig abhängig von Gott. Nicht einmal Jesus hat es in der Hand. Er war auch abhängig. Und es ist dieser Zusammenhang mit der Situation immer wichtig, in der das geschieht. Und hier, gleich als nächstes, heißt es ja, und siehe, Männer bringen auf einem Bett einen Menschen, der gelähmt war, und sie suchten ihn hineinzubringen und vor ihn zu legen, und dann heißt es, dass sie auf ein Dach stiegen und ihn durchließen, und dann heißt es, und als Jesus ihren Glauben sah. Da war eine Korrespondenz zwischen dem Salbung zu heilen und auch die Erwartung von Menschen zu heilen. Nun, da kamen die Männer und brachten diesen Gelähmten her herein. Das ist ja schon wirklich ein tolles Stück. Es in Markus, glaube ich, heißt es, dass es vier Männer, hier steht nur Männer, aber es ist anzunehmen, wenn man auf einer Bahre jemanden trägt, dass es vier Leute sind. Sie werden auch dort genannt mit vier. Sie bringen diesen Mann zu Jesus. Sie kommen nicht hinein, weil so viele Leute sind. Sie haben keine Chance, sich durchzudrängen durch die Menge und kommen dann, werden erfinderisch, gehen aufs Dach. Das war ganz einfach, weil das waren alles ebenerdige Häuser mit einem Flachdach oben. Dort oben hat man ja sogar auch gewohnt zum Teil, also konnte man auch sich gut aufhalten. Und daher war meistens auf der Seite des Hauses ein Stiegenaufgang. Fast bei jedem Haus war so daneben ein Stiegenaufgang, nicht innen, sondern außen. Da sind sie sicher hinauf und haben dann entsprechend dieses Dach ruiniert, man kann es nicht anders sagen, und haben dann sozusagen präzise diesen Gelähmten mitten vor Jesus, in die Mitte hinein heißt es auch, vor Jesus abgestellt. Und Jesus sagt dann, und als Jesus ihren Glauben sah, das ist ein wunderbares Wort, als Jesus ihren Glauben sah, wessen Glauben? Er sah den Glauben der Männer und er sah den Glauben des Gelähmten, der Gelähmte ist eingeschlossen. Es waren nicht nur die Männer, die geglaubt haben, der Gelähmte auch. Es heißt nicht, dass er nur ihren Glauben im Sinne von die Männer, die ihn gebracht haben, sondern alle. Da waren fünf. Sie alle zusammen. Glaube im Sinne von einer mächtigen Erwartung. Aber es ist hier so schön, auch deutlich gekennzeichnet, als Jesus ihren Glauben sah, wie Jesus nicht nur den Glauben des Gelähmten ehrt, sondern auch derer, die ihn zu ihm bringen. Wenn wir in einer Gruppe zusammenstehen und für einen Kranken beten, dann sieht Gott unser aller Glaube. Und Jesus ist der Glaube dessen, der für den gebetet wird, wichtig. Und auch er ehrt den Glauben auch der einen, der zwei, der drei, der vier Leute, die um einen herumstehen und beten. Als er ihren Glauben sah. Jesus freut sich, ich sage es einmal so, das ist eigentlich das, was ich daraus spüre, er freut sich unendlich, wenn Menschen zu ihm kommen mit Glaube. Eben nicht nur einer, sondern auch eine Gruppe. Er sieht auch den Gruppenglauben, wenn ich das so sagen kann. Da steckt etwas dahinter, was wir ganz ernst nehmen sollen. Es ist sehr wichtig. Ihr Lieben, wenn wir für Kranke beten, wir werden das heute noch tun, hier allgemein hier im Raum, dann ist es nicht nur wichtig, dass der krank ist, glaubt, sondern und die anderen, die beten, verhalten sich neutral und sagen, ja, auf mich kommt es ja nicht an, ich bin ja nur ein Werkzeug, der jetzt etwas ausspricht. Nein, es kommt auf deinen Glauben genauso an wie auf den des Kranken. Also kommt darauf an, heißt, Jesus freut sich darüber. Versteht ihr? Es ist jetzt hier nicht die Bedingung, wenn das nicht ist, dann wird das nicht sein. So redet die Bibel meistens nicht. Ja, sie sagt einfach, was Gott freut, was ihn berührt, ist Glaube. Ja, und das ist eine entscheidende Sache, dass wir auch so mit Kranken beten, dass wir sozusagen mit einer ganz besonderen Erwartung auch zu ihm kommen. Und diese Erwartung, die ist ja hier außergewöhnlich dargestellt in der Aktion, die diese vier Männer da vornehmen. Das heißt, dieser Glaube, diese Erwartung, die bekommt ein Gesicht. Die wird sichtbar in der Aktion, in der Art und Weise, wie sie sich da vor Jesus hin bewegen und was sie alles unternehmen, um zu Jesus zu kommen. Das ist ja ein Ausdruck ihrer unbändigen Erwartung an Jesus. Deswegen tun sie es ja. Nicht, weil sie den Gastgeber hier schädigen wollen. Wahrscheinlich haben sie das noch erzollen müssen, das Dach oben, dass es wieder repariert wird oder haben es selber gemacht. Aber das war an dieser Stelle jetzt nicht wichtig, sondern das Bild, um das es hier geht, ist, dass ihr Glaube war einsatzfreudig, risikobereit. Es darf ihnen etwas kosten. ich bitte das nicht nachzuahmen jetzt, ja, in diesem Sinne, also diese, aber eben in einem anderen Sinne, dass wir deutlich sehen, dieser Glaube muss auch irgendwie sich äußern, und das ist ganz verschieden, wie sich das äußert. Diese unbändige Erwartung, und genau das ist ja auch ein Problem, ihr Lieben, weil wir ja schon so oft und immer wieder für Kranke beten und oft auch erleben, dass sie nicht gesund werden. Und da sinkt dann beim nächsten und übernächsten Mal und beim 10. und beim 100. Mal irgendwie diese Erwartung. Und ich glaube, dass diese Geschichte uns wieder neu motivieren darf. Jesus freut sich, wenn wir immer neu und frisch, jedes Mal frisch, und wenn das 100. Mal ist, frisch mit unbändiger Erwartung herangehen. Er freut sich. Das irgendwie ist mir das aufs Herz gefallen, das unter diesem Stichwort zu sehen. Jesus freut sich. Nicht er verlangt, er fordert Glaube, sondern er freut sich. Und er freut sich auch noch mehr, wenn wir eben mit frischer Erwartung an ihn herankommen, auch wenn wir vorher enttäuscht worden sind. Da freut er sich vielleicht noch mehr, ich weiß es nicht. Aber es darf uns nie in eine Entmutigung hineinführen, wenn wir schon öfters sozusagen bei Jesus waren und wir haben irgendwie gemerkt, dass unser Gebet in dieser oder jener Weise nicht beantwortet wurde. Ich kann es die nächsten Verse hier aufzeigen. Okay, ihr Lieben, und diese Glaube, um die es hier geht, ist also etwas, was zunächst einmal sicher auch eine Atmosphäre geschaffen hat, die es Jesus leicht macht oder für die Heilung, Salbung leichter macht, dass sie durchbrechen kann. Also Glaube im Sinne von Erwartung, nicht einer Leistung. Versteht ihr? Das ist ganz was anderes. Das müssen wir immer wieder sagen, ich kann nicht Glaube hervorbringen. Natürlich nicht, aber ich kann etwas erwarten. Das ist schon möglich, dass wir das mit unserem Willen sagen, ich erwarte. Nur wenn ich schon so und so oft, das ist eine Willensentscheidung, das ist nicht ein Gefühl, ob ich mich dazu aufraffen kann, jetzt zu sagen, ja, jetzt habe ich genug Glaube, jetzt geht's. Das ist eine Entscheidung, nicht ein Gefühlsmaß. Okay. Und das Erste, was Jesus jetzt tut, ist erstaunlich. Ist nicht zu erwarten gewesen. Er sagt nämlich, als er ihren Glauben sah, wie es da heißt, sprach er, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Ich weiß nicht, ob er deswegen gekommen ist, um Sündenvergebung zu erlangen. Er hat zumindest, es war eindeutig, dass diese Männer hingekommen sind, weil sie Heilung erwartet haben. Aber Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Wir kennen diese Geschichte. Und das ist immer auch ein Thema, wenn wir diese Geschichte lesen, dass wir so ein bisschen ins Grübeln kommen und Fragen kommen, ja, was meint denn Jesus jetzt? Was will er denn damit sagen? Will er damit sagen, dass die Ursache, dass er gelähmt ist, in seiner Sünde besteht? Will er damit sagen, bevor ich dich deswegen heile, muss ich dir zuerst deine Sünden vergeben? Das sind Fragen, die sich bei dieser Stelle, weil da ist zuerst die Sündenvergebung, dann kommt die Heilung. Da denkt man, ist da jetzt ein Zusammenhang? Will Jesus ihm da etwas sagen? Im Zusammenhang mit seiner Sünde? Nun, wenn wir die Geschichte nicht nur bis dahin, sondern auch den nächsten Teil dann durchgehen, dann sehen wir, das ist nicht der Zusammenhang, in dem diese Geschichte erzählt wird. Es geht um etwas anderes. Es geht nicht hier, das ist ganz wichtig zu verstehen, dass Jesus sagen will, du mein lieber Freund, du hast in ganz bestimmter Weise gesündigt. Und jetzt sage ich dir auch, das ist deine Sünde, das ist deine Sünde. Darum bist du gelähmt. Und deswegen musst du von dieser Sünde zuerst befreit werden, dann kannst du auch geheilt werden. Die Formulierungen und der Zusammenhang sind hier anders. Jesus sagt, deine Sünden, das heißt, alle deine Sünden sind dir vergeben.
Sind alle Sünden verantwortlich dafür, dass er gelähmt ist? Ihr Lieben, dann müsste ich auch gelähmt sein. Versteht ihr? Jesus ist nicht so, wie soll ich sagen, so unpräzise. Jesus war immer präzise. Also wenn er alle Sünden meint, und das ist hier eindeutig, dass er hier alle Sünden meint, er spricht aus, dass er derjenige ist, der alle Sünden vergibt. Und in diesem Zusammenhang müssen wir das jetzt auch verstehen, dass Jesus hier etwas sagt, was eine unglaubliche Provokation war. Und ich glaube, dass bewusst Jesus so gemacht hat. Es saßen nämlich Dutzende von Schriftgelehrten und Pharisäern da. Und er wusste sofort, das wird eine Reaktion hervorrufen. Und sie kam prompt. Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und ein Aufschrei der Pharisäer in ihrem Herzen, nicht laut, es heißt in ihrem Herzen, also in ihrem Geist, oder vielleicht haben sie getuschelt miteinander, es steht hier nicht klar, war, wie gibt es so etwas? Das ist ein Gotteslästerer, jetzt haben wir ihn ertappt. Dass die Vollmacht, dass jemand Sünde vergeben kann, die ist nur bei Gott. Und das ist ein Mensch und er macht sich selber zu Gott, wenn er behauptet, dass er Sünden vergeben kann. Ihr Lieben, das Thema, das Jesus hier zunächst einmal angibt, im Zusammenhang mit dieser ganzen Geschichte und auch der Heilung, ist das Frage nach der Vollmacht. Wichtig. Wer hat Vollmacht zu Sünden zu vergeben und wer hat Vollmacht zu heilen? Es geht hier nicht so sehr um den Zusammenhang, versteht ihr, zwischen Sünde und Krankheit, ob da jetzt eine persönliche Sünde dahinter liegt oder nicht, sondern es geht um etwas anderes. Es geht um die Frage, wer ist der, der Sünden vergeben kann und heilen kann? Wer ist der? Und da hinein kommt sozusagen, und Jesus erkennt es, ja, sofort, dass diese Pharisäer hier in diesem Zusammenhang miteinander reden. Nun, wir müssen uns eines klar machen. Für das Judentum damals war es eine allgemeingültige Lehre, dass tatsächlich ein direkter Zusammenhang besteht zwischen Sünde und Krankheit. Also ihr gemeint ist einen unmittelbaren Zusammenhang mit einer konkreten Krankheit und einer konkreten Sünde. Das heißt, wenn jemand krank war, war das ein Zeichen, dass er ein Sünder ist, also in einer bestimmten Weise ganz besonders sündig ist. Und wenn jemand krank blieb, dann war das ein Zeichen, dass ihm nicht vergeben war. Das ist der Hintergrund, auf dem Jesus hier sozusagen auch spricht und die Pharisäer. Also dieser Zusammenhang steht ständig im Hintergrund und es ist wichtig zu verstehen, ob Jesus das jetzt aufgreift, ob er jetzt genau in dieses Thema hineinspricht. Ja, du bist deswegen krank, weil du eine bestimmte Sünde begangen hast und jetzt muss ich dich zuerst von dieser Sünde befreien, damit ich dich heilen kann. Und genau das tut Jesus nicht. Genau das tut Jesus nicht. Sondern es geht um etwas ganz anderes. Es geht hier um die Vollmacht, die Jesus hat. Und er will sozusagen an diesem Thema jetzt zuerst einmal zeigen, dass er die Vollmacht hat, Sünden zu vergeben und deswegen auch, oder umgekehrt, zu heilen. Diese beiden Dinge gehören zusammen im Zusammenhang mit seiner Vollmacht. Er kann Sünden vergeben und er kann auch heilen. Nicht zuerst müssen deine Sünden vergeben werden, dann kann ich heilen. Diesen Zusammenhang stellt Jesus hier nicht dar. Das ist sehr wichtig jetzt. Und das ist für die Pharisäer zunächst einmal eine Herausforderung. Er macht sich zu Gott. Das ist der Beginn der Auseinandersetzung zwischen den Schriftgelehrten, die zum Tod Jesu führt. Das ist offensichtlich. Das erste Mal im Lukas-Evangelium, wo sie aufeinander krachen. Und von da an fangen sie an, dann sozusagen Jesus zu verfolgen und versuchen, ihn ans Kreuz zu bringen. Er hat die Vollmacht, Sünden zu vergeben. Und die Botschaft, die hier steht, ist, oder die hier im Hintergrund steht, wir müssen ja das immer auch als einen Teil des ganzen Neuen Testamentes sehen. Jesus sagt damit, ich bin derjenige, der so mit Gott eins ist, dass ich das Recht und die Vollmacht habe, Sünden zu vergeben. Und Sünden zu vergeben heißt zu erlösen für alle Ewigkeit. Und das Zweite, was im Zusammenhang so durchscheint, ist das, was Jesus am Kreuz getan hat. Warum kann er Sünden vergeben? Zweitens, weil er für die Sünden gestorben ist. Er hat wirklich das Recht, er hat sie ja getragen, er hat sie ja hinweggetragen, deswegen kann er sagen, dir sind deine Sünden vergeben. Und bei der Taufe Jesu ist das schon abbildhaft geschehen, wie er da in den Jordan hineingestiegen ist und die Sünden auf sich genommen hat. Und später ist es dann offenbar geworden, als er gekreuzigt wurde. Das wurde auch erst später offenbar, aber wir müssen es in diesem Zusammenhang lesen. Also das eine ist, es geht um die Vollmacht in diesem Text. Hat Jesus die Vollmacht, Sünden zu vergeben? Hat Jesus die Vollmacht, auch Kranke zu heilen? Jesus sagt ja. Natürlich, ihr Lieben, besteht ein Zusammenhang zwischen Sünde und Krankheit. Die Bibel macht das klar. Aber in dem Sinne, dass die Bibel sagt, unsere Sündhaftigkeit, die Tatsache, dass ich ein Sünder bin, macht meinen Körper anfällig für Krankheit. Ich habe keinen perfekten Körper, weil ich ein Sünder bin. Und deswegen kann Krankheit mich infizieren. Deswegen kann auch der Feind verursachen Krankheiten. Dieser Zusammenhang ist eindeutig, ja? Die Sünde ist nicht etwas von Gott, ist nicht etwas von Gott geschafft, die Krankheit, nicht von Gott geschafft. Da gibt es einen Zusammenhang mit unserer Sündhaftigkeit. Und manchmal stellt auch die Bibel einen Zusammenhang her mit, oder wir können das auch feststellen, zwischen einer konkreten Krankheit und zwischen einer konkreten Sünde. Wenn jemand also zum Beispiel über die Maßen trinkt, na, dann kriegt er ein Problem mit der Leber. Da ist ein direkter Zusammenhang. Dann ist die Heilung natürlich auch verbunden mit einer Lebensveränderung, also einem Verhalten. Das ist, da ist der Zusammenhang klar. Aber die Bibel lehrt nirgends, dass jede konkrete Krankheit aufgrund einer konkreten Sünde zu verstehen ist. Daher müssen wir an dieser Stelle sehr aufpassen. Diesen Zusammenhang stellt Jesus grundsätzlich nicht her. Die Leute, die einen Blinden zu Jesus bringen, fragen ja auch, na, ist er krank wegen Sünde? Oder weil seine Vorfahren gesündigt haben? Und Jesus sagt, nein, er ist nicht krank wegen Sünde, sondern damit die Herrlichkeit Gottes offenbar wird. Es ist immer neu zu entscheiden, ja? Aber hier sagt auch Jesus keine konkrete Schuld im Sinne, du bist jetzt sozusagen schuldig und deswegen bist du krank. Sondern in dieser Geschichte geht es um etwas anderes. Zunächst einmal, ob Jesus die Vollmacht hat. Und jetzt kommt ein zweites dazu. Da muss man so ein bisschen wieder jüdisch denken, um das zu verstehen. Jetzt sagt Jesus plötzlich, sehr verständlich für die damalige Zeit, zu den Pharisäern, was ist leichter? Jemanden zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu dem Kranken hier zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh. Was ist leichter? Das heißt, wozu braucht man eine größere Vollmacht? Das ist hier die Rede. Ja? Für Sünden vergeben oder für Krankenheilung? Wozu brauchst du mehr Vollmacht? Was ist das größere Wunder von den beiden? Es wird gar nicht, Jesus antwortet gar nicht drauf, weil es selbstverständlich ist und auch die Zuhörer haben das hundertprozentig genau gewusst. Natürlich ist die Sündenvergebung das größere Wunder. Natürlich ist die Sündenvergebung das, was sozusagen am meisten und am dringendsten gebraucht wird. Dazu braucht es die größte Vollmacht, denn das ist das Größte, was einem Menschen gegeben werden kann. Versöhnung mit dem lebendigen Gott für Zeit und Ewigkeit, dass mein Leben für immer erlöst wird. Das ist unvergleichbar höher als die Tatsache, wenn Gott einen Gelähmten heilt oder jemanden mit Rückenschmerzen heilt. Das ist alles sehr groß, aber nicht zu vergleichen mit der Sache, dass jemand gerettet wird. Und jetzt sagt Jesus, damit du weißt, damit ihr seht und wisst, dass ich Vollmacht habe, Sünden zu vergeben, werde ich jetzt in der sichtbaren Welt das Wunder der Heilung tun. Und dann sagt er zu dem Gelähmten, steh auf, nimm dein Bett und geh. Er nimmt also jetzt Vollmacht in Anspruch gegenüber der Krankheit und sagt, an diesem Beispiel hier, an der Vollmacht, die ihr jetzt sehen werdet mit euren Augen, Sündenvergebung kann man ja nicht sehen, ja, in dem Sinne. Jetzt macht er ein sichtbares Wunder und sagt, diese Heilung ist jetzt ein Zeichen dafür und soll euch ein Zeichen dafür sein, dass ich auch noch eine höhere Autorität und eine höhere Vollmacht habe, nämlich Sünden zu vergeben. Wenn ich die Vollmacht habe, Kranke zu heilen, dann habe ich auch die Vollmacht, Sünden zu vergeben. Also er macht diese Heilung zu einem Bild, zu einem Beispiel, zu einem Beweis vor den Augen der Pharisäer, dass er nicht nur Kranke, sondern auch die Sünden vergeben kann. Und das ist das noch viel Größere. In diesem Zusammenhang steht diese Heilung hier. Er sagt, ich habe Vollmacht zur Heilung. Das ist, dazu braucht es ein Maß von Autorität und Vollmacht. Aber ich habe noch mehr Vollmacht. Und das ist die größte Vollmacht, die mir gegeben ist. Nämlich Sünden zu vergeben. Und wenn ich die größere Vollmacht habe, habe ich auch die niedere. Und wenn ich die niedere habe, habe ich auch die größere. Das ist ein Denkmuster des Judentums. Also diese ganze Heilung ist hier eingebettet in eine Art von Beweis. Noch mehr. Ihr Lieben, die Botschaft, die Jesus hier weitergibt, auch dem Gelähmten, darf ich so zusammenfassen jetzt, ist die: Das, was du am dringendsten brauchst, ist nicht körperliche Heilung, sondern Erlösung. Das ist die Botschaft, die da durchdringt jetzt, ja? Das Höhere. Das, was du am allerdringendsten brauchst, ist, dass du erlöst wirst von allen deinen Sünden. Nicht nur von den Sünden, die vielleicht zu einer Krankheit führen hätten können, sondern von allen deinen Sünden. Du brauchst eine Vergebung, eine Versöhnung mit dem lebendigen Gott. Das hat Ewigkeitswert. Heilung im körperlichen Sinne hat nur Wert für dieses Leben. Sündenvergebung ist für alle Ewigkeit. Das ist das Höhere. Und das Wunderbare daran ist, dass Jesus deswegen nun die körperliche Heilung, also das, wo er weniger Autorität oder Vollmacht sozusagen einsetzen muss, dass er das überhaupt nicht abwehrt. Und das wäre schlimm, wenn wir das so verstehen würden. Es ist eh wurscht, ob man geheilt wird oder nicht. Hauptsache, wir sind gerettet. Das sagt Jesus nicht. Er sagt nur, im Vergleich ist das das Höherwertige. Und deswegen will Jesus jetzt auch so uns motivieren und zu sagen, ich möchte aber auch von ganzem Herzen körperlich heilen. Weil jede körperliche Heilung, die ich in meiner Autorität freisetze, weckt in den Menschen, oder ist dazu da, den Menschen den Glauben, die Hoffnung, die Sehnsucht nach ganzem Heil, nach einem größeren Heil als nur nach diesem Heil meines Körpers hervorzubringen. Also jede Heilung, die passiert, ist eigentlich auch ein Hinweiszeichen, ist eigentlich auch eine Ermutigung. Such mehr als nur die körperliche Heilung. Such mich als deinen Erlöser, als den, mit dem du versöhnt sein sollst. Und auch wenn ich schon versöhnt bin, dass ich tiefer hineinfinde in diese Erlösungsgemeinschaft mit Jesus. Jede Heilung ist nicht nur dazu da, dass ich sage, okay, jetzt bin ich geheilt, kann ich abhaken, gehe ich weiter. Nein, jede Heilung, die Jesus schenkt, deutet auf etwas noch Höheres hin. Und das ist die Gemeinschaft mit Jesus. Aber umgekehrt gilt das auch. Ihr Lieben, es ist wichtiger, dass wir grundsätzlich erlöst sind, als dass wir hier auf Erden geheilt werden. Das ist keine Abwertung für Heilung. Ja, ganz im Gegenteil. Ich sage das noch einmal so. Ist ganz wichtig. Aber das will Jesus sagen. Das ist das Höherwertige. Was hast du davon, wenn du an deinem Körper gesund bist und du kommst in die Hölle? Und darum, ihr Lieben, heilt Jesus so gerne, weil er mit dieser Heilung etwas anstoßen kann in uns, eine Sehnsucht nach mehr, näher zu Gott. Das ist das Geheimnis von Heilung. Nicht nur, dass er will, dass wir gesund sind und unseren Dienst machen können, sondern er will bei jeder Heilung etwas bewirken, das uns hinzieht, mehr in die versöhnte Gemeinschaft mit ihm, noch tiefer in einer Liebesbeziehung mit ihm. Nicht einfach, wenn er uns heilt, dass wir es abhacken und dass wir dann sagen, na gut, das steht uns ja zu, das steht in der Bibel, dass er heilt und was weiß ich und danke Herr Jesus und dann gehen wir zur Tagesordnung über. Nein, diese Berührung an unserem Körper soll uns hinziehen, näher in seine Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft ist nur möglich, wenn wir die Vergebung unserer Sünden haben. Das ist ein Wort für versöhnte Gemeinschaft mit Jesus. Versöhnte. Ihr Lieben, es gibt kein höheres Gut als Vergebung. Gibt kein höheres Gut. Alles, was Jesus für uns getan hat am Kreuz, ist Vergebung, Versöhnung. Leben in Vergebung, in Versöhnung ist das Höchste. Und zwar mit Gott und unter den Menschen. Und darum soll jede Heilung dorthin weisen, auf das, was das Höhere ist. Und deswegen heilt auch Jesus so gerne, weil er das als ein Zeichen benutzen kann. Weil er Menschen berühren kann und sie hungrig machen kann nach mir. Deswegen heilt er so gerne. Und jetzt wollen wir ihm auch die Möglichkeit geben, dass er es tut. Ich möchte gerne, dass wir jetzt einfach noch eine Zeit nehmen, vielleicht 10 Minuten, dass wir hier das noch einfach in dieser Erwartung, dass Jesus gerne heilt. Und er sich riesig freut, wenn Menschen zu ihm kommen. Und mit Erwartung zu ihm kommen. Und dass ihr mit diesem Wunsch nach Heilung auch mehr noch tiefer einen Wunsch äußert, näher zu dir, Herr. Heile du mich, so werde ich heil. Da ist körperliche Heilung drinnen, aber es ist mehr, ist mehr. Das Heil ist nicht nur, dass mein Körper gesund wird, sondern da wird etwas in mir ganz mehr und mehr heil, gesund. In meiner innigen Beziehung mit Jesus. Lass uns so vor ihn treten und erwarten, dass er auch unsere kranken Stellen berührt. Und jede Berührung ist ein Liebesbeweis. Und dieser Liebesbeweis soll uns näher zu ihm rücken. Dann haben wir verstanden, worum es geht. Gut, darf ich den Johannes bitten, dass er ein bisschen leise auf seinem Instrument spielt. Wer jetzt gerne möchte, dass wir für ihn beten, es geht jetzt einfach um das Thema Heilung, auch im körperlichen Sinne oder auch im seelischen Sinn, wenn jemand ein Problem hat, wo er ein Eingreifen, ein heilendes Eingreifen braucht, wo immer jemand Heilung möchte. Und das ist ein guter Wunsch, ihr Lieben. Jesus freut sich unendlich, als er ihren Glauben sah. Da begann das Heilungswerk. Eingebettet in diesen Zusammenhang, aber letztendlich hat es dann geändert in diesem Heilung.